willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de. Stell dir mal zwei medizinische Fachangestellte vor.
Okay.
Beide haben exakt dieselbe Ausbildung absolviert.
Mhm.
Beide haben auf den Tag genau die gleiche Berufserfahrung und beide leisten wirklich absolut hervorragende Arbeit am Patienten.
Also zwei identische Profile sozusagen.
Ganz genau. Aber die eine hat am Ende des Monats einfach mal über 500 Euro mehr auf dem Konto als die andere.
Wahnsinn eigentlich.
Ja, total. Und der einzige Unterschied zwischen den beiden: einfach nur die Tür, durch die sie morgens zur Arbeit gehen.
Ja, das ist wirklich ein Phänomen.
Absolut. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Wir haben heute eine ganz klare Mission für dich.
Genau.
Wir wollen nämlich den ganzen dichten Nebel rund um das Gehalt von medizinischen Fachangestellten, also den MFAs, im Jahr 2026 lichten.
Und da gibt es einiges zu lichten.
Oh ja. Wir haben uns für dich wirklich durch gigantische Datenmengen gewühlt, komplexe Gehaltsstrukturen analysiert und uns die allerneuesten Tarifabschlüsse angeschaut. Einfach, um dir heute zu zeigen, was den Wert dieser Arbeit aktuell wirklich bestimmt.
Und man muss echt sagen, es ist eine extrem spannende Zeit, um da mal ganz genau hinzuschauen.
Warum genau jetzt?
Naja, die Zeiten, in denen eine MFA einfach akzeptieren musste, was ihr im Vorstellungsgespräch als festes Gehalt so diktiert wurde, die gehören zunehmend der Vergangenheit an.
Gott sei Dank, oder?
Ja, absolut. Der Arbeitsmarkt im Gesundheitswesen hat sich komplett gedreht. Die strukturelle Macht verschiebt sich gerade massiv.
Okay, lass uns das aufschlüsseln. Bevor wir aber klären, wie man diese neuen Mechanismen wirklich nutzen kann, um sein eigenes Gehalt strategisch zu pushen, müssen wir, glaube ich, erst einmal das Fundament gießen.
Genau, wir brauchen erstmal die harten Zahlen.
Richtig. Wo stehen wir im Jahr 2026 eigentlich genau? Wenn wir uns diese Gehaltslandschaft in der Medizin heute ansehen, dann gleicht das im Moment irgendwie so einem Gummiband.
Einem Gummiband?
Ja, ein Gummiband, das von den Marktkräften an beiden Enden bis kurz vor das Zerreißen gespannt wird.
Ah, okay. Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Auf der einen Seite haben wir das untere Viertel der Vollzeitkräfte. Die gehen mit unter 2630 Euro brutto im Monat nach Hause.
Was wirklich nicht viel ist.
Nee, überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite sehen wir MFAs, die dieses Band extrem in die komplett entgegengesetzte Richtung ziehen. Die kratzen fast an der 5.000-Euro-Marke.
Was schon fast Arztniveau von ein paar Jahren ist.
Total verrückt. Die absolute Mitte, also der Median, der liegt aktuell bei 3.129 Euro brutto für Vollzeitkräfte. Und das tarifliche Einstiegsgehalt, das steht seit Januar 2026 bei knapp 2.940 Euro.
Mhm.
Wie kommt diese enorme Spannung im System überhaupt zustande? Dass die Schere da direkt zum Berufseinstieg schon so weit auseinandergeht?
Ja, was hier faszinierend ist, um diese Spannung zu verstehen, müssen wir uns zuerst mal klar machen, warum wir hier auch ganz bewusst vom Median sprechen und eben nicht vom Durchschnitt.
Ah ja, wichtiger Punkt.
Genau, weil ein Durchschnittsgehalt kann extrem trügerisch sein. Stell dir vor, du hast in einer großen Privatklinik ein paar leitende MFAs, die mit extrem hohen Gehältern und dicken Boni nach Hause gehen.
Die ziehen dann den ganzen Durchschnitt künstlich nach oben, ne?
Exakt. Der Median von diesen 3.129 Euro ist da viel ehrlicher.
Weil er genau die Mitte markiert.
Richtig. Wenn wir alle MFAs in Deutschland in einer langen Reihe nach ihrem Gehalt aufstellen würden, schauen wir auf die Person, die exakt in der Mitte steht. 50% verdienen mehr, 50% verdienen weniger.
Das zeigt uns dann wirklich das ungeschminkte Zentrum des Marktes.
Ganz genau.
Okay, und wer sind dann die Menschen, die an den extremen Rändern stehen? Also, wer zieht dieses Gummiband nach unten und wer dehnt es nach oben aus?
Am unteren Ende, also bei diesen Gehältern unter 2630 Euro, zeichnet sich ein sehr klares, fast schon systemisches Profil ab.
Okay.
Wir sprechen ja häufig von Berufsanfängerinnen, die in eher strukturschwachen ländlichen Regionen arbeiten.
Das Landarztproblem quasi?
Ja, aber der wichtigste Faktor ist eigentlich ein anderer. Sie arbeiten meistens in kleinen Einzelpraxen ohne jegliche Tarifbindung.
Ah, okay.
Dort wird das Gehalt völlig frei verhandelt. Und historisch bedingt passiert das oft aus einer Position der Schwäche heraus. Einfach weil es auf dem Land früher schlichtweg weniger Alternativen gab.
Verstehe. Und wer steht am oberen Ende?
Wer am oberen Ende steht, also bei weit über 3.600 Euro bis hin zu besagten 5.000 Euro, der arbeitet meist in Großstädten. München, Frankfurt, Hamburg. Und bringt natürlich viel Erfahrung mit.
Macht drin.
Aber vor allem arbeiten diese Personen in großen, tarifgebundenen Kliniken oder medizinischen Versorgungszentren. Wenn wir uns dort mal die Jahresgehälter ansehen, wird das Bild noch viel deutlicher.
Das betrifft dann vor allem den öffentlichen Dienst, richtig? Also Krankenhäuser und so.
Korrekt. Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, dem berühmten TVÖD, gibt es beispielsweise die tariflich verankerte Jahressonderzahlung.
Also das klassische Weihnachtsgeld.
Ganz genau. Und das liegt bei rund 85% eines regulären Monatsgehalts.
Oh, wow. Okay, das ist ein ordentlicher Batzen.
Ja, total. Wenn wir das mal aufs ganze Jahr hochrechnen, landet eine MFA in der Mitte ihrer Karriere, die nach TVÖD bezahlt wird, ganz realistisch bei einem Jahresbrutto zwischen 39.000 und 42.000 Euro.
Wahnsinn!
Das ist ein richtig solides, verlässliches Einkommen, das sich völlig von diesem veralteten Bild der chronisch unterbezahlten Arzthelferin von vor 20 Jahren löst.
Ja, das bringt uns direkt wieder zurück zu meinem Beispiel vom Anfang. Diese 500 Euro Gehaltsunterschied einfach nur durch die Wahl der Eingangstür.
Genau das ist der Punkt.
Wir haben auf der einen Seite die kleine Praxis und auf der anderen Seite das große Krankenhaus. Wenn ich jetzt frisch ausgelernt im Jahr 2026 im Krankenhaus nach TVÖD anfange, steige ich bei rund 3040 Euro ein.
Mhm.
Das sind einfach auf einen Schlag gut 100 Euro mehr als das reguläre Tarifeinstiegsgehalt in einer Praxis. Und im Schnitt liegen Kliniken über alle Erfahrungsstufen hinweg eben genau diese 500 Euro höher.
Ja, das ist schon eine Ansage.
Hier wird es wirklich interessant. Weil, wenn ich mir das anschaue, drängt sich mir unweigerlich eine Frage auf.
Und die wäre?
Wenn Krankenhäuser so viel mehr zahlen, oft verlässliche Schichtzulagen bieten und dann noch 30 Tage Urlaub garantieren, warum sind die kleinen Landpraxen dann nicht schon längst komplett leergefegt? Also saugen die Kliniken nicht alle auf?
Ja, das ist genau der Konflikt, der die Branche momentan zerreißt.
Okay.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden und verstehen wollen, warum die Praxen überhaupt so lange weniger zahlen konnten, müssen wir uns die Tarifmechanik mal genauer ansehen.
Gerne.
Ein Tarifvertrag ist in einer Arztpraxis nämlich nicht automatisch Gesetz.
Nicht?
Nein. Eine zwingende rechtliche Bindung an den Tarif existiert nur unter einer ganz spezifischen Bedingung. Der Praxisinhaber oder die Inhaberin muss Mitglied in der Arbeitgebergemeinschaft AAA sein.
AAA, das ist die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen und medizinischen Fachangestellten, richtig?
Genau, langes Wort. Und gleichzeitig muss die MFA selbst Mitglied in der zuständigen Gewerkschaft sein, dem VMF.
Also dem Verband medizinischer Fachberufe.
Richtig. Fehlt auch nur eine dieser beiden Mitgliedschaften, ist der Tarifvertrag rechtlich gesehen erst einmal nur ein Stück Papier mit unverbindlichen Empfehlungen.
Krass! Das bedeutet also, ein großer Teil der niedergelassenen Ärzte konnte sich jahrelang echt bequem hinter dieser fehlenden Tarifbindung verstecken und die Gehälter einfach diktieren. Da konnte man nicht einfach wechseln.
Eben. Aber heute funktioniert das nicht mehr. Der Markt zwingt die Praxen momentan schlichtweg in die Knie. Der Fachkräftemangel ist so extrem gravierend, dass die Kliniken tatsächlich wie ein riesiger Magnet wirken. Und das führt dazu, dass immer mehr Praxen, gerade in den Ballungsräumen, aus purer Notwendigkeit freiwillig nach Tarif oder sogar übertariflich bezahlen müssen.
Um überhaupt noch jemanden zu finden.
Exakt. Ein Arzt in Berlin oder Köln, der kann es sich gar nicht mehr leisten, unter Tarif anzubieten. Tut er es doch, bleibt die Stelle einfach unbesetzt. Oder seine erfahrene Kraft kündigt und fängt im städtischen Klinikum an.
Interessant ist ja in dem Zusammenhang auch die Rolle der großen privaten Klinikbetreiber in diesem Ökosystem.
Oh ja. Konzerne wie Asklepios oder Helios fahren da eine ganz eigene, sehr clevere Strategie.
Inwiefern?
Die sind nicht zwingend an den kommunalen TVÖD gebunden. Und sie zahlen beim reinen Grundgehalt manchmal sogar etwas weniger.
Okay, das überrascht mich jetzt.
Ja, aber sie gleichen das durch hochgradig flexible, leistungsbezogene Strukturen aus.
Ah, Boni und sowas.
Ganz genau. Da gibt es Einspringprämien, wenn man kurzfristig mal eine Schicht von einer kranken Kollegin übernimmt. Es gibt Bonuszahlungen, eine betriebliche Altersvorsorge oder fette Zuschüsse zur Kinderbetreuung.
Okay, das läppert sich dann natürlich.
Ja, die schnüren quasi ein Gesamtpaket, um das Personal in diesem extrem umkämpften Markt anzulocken.
Wir sehen also, der Wechsel in eine Klinik oder zu so einem großen Träger ist ein sehr direkter Hebel, um das Gehalt zu steigern.
Definitiv.
Aber was ist mit den MFAs, die vielleicht gar nicht wechseln wollen? Also wenn jemand seine Hausarztpraxis wirklich liebt, das Team schätzt und die Patienten teilweise seit 10 Jahren kennt.
Was ja sehr oft vorkommt.
Ja. Also was bedeutet das alles für die? Wie kann man in dieser Struktur intern sein Gehalt maximieren?
Gute Frage.
Wenn wir uns die Gehaltsentwicklung vor Ort ansehen, gibt es im Grunde 2 völlig unterschiedliche Bewegungen. Ich vergleiche das immer gerne mit einer langsamen Rolltreppe und einem Expressaufzug.
Das ist ein sehr passendes Bild. Lass uns zuerst mal auf die Rolltreppe schauen.
Jahre sammelt. Man bleibt stehen, macht seine Arbeit und alle 4 Jahre gibt es automatisch einen kleinen Gehaltssprung.
Mhm.
Das Neue am Tarifvertrag 2026 ist ja, dass diese Rolltreppe jetzt deutlich weiter nach oben fährt als früher. Bisher war nach dem 24. Berufsjahr Schluss.
Genau, da war die Decke erreicht.
Jetzt gibt es neue Stufen ab dem 29. und sogar ab dem 33. Berufsjahr. Wer so lange in der Basisgruppe bleibt, kommt auf rund 3.450 Euro.
Was eine schöne Anerkennung für jahrzehntelange Treue ist.
Ja, schon. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die Rolltreppe macht niemanden reich. Der wirkliche Turbo ist doch der Aufzug der Fortbildung, oder?
Richtig. Die Rolltreppe belohnt einfach nur das Warten, aber der Tarifvertrag belohnt die Eigeninitiative exponentiell stärker.
Und wie funktioniert dieser Aufzug genau?
Dieser Aufzug wird über die sogenannten Tätigkeitsgruppen gesteuert, kurz TG. Es gibt insgesamt 6 dieser Gruppen. Nach der regulären Ausbildung startet jede MFA erstmal automatisch in der Tätigkeitsgruppe 1.
Okay.
Wer sich nun aber entscheidet, Zeit und Energie in von der Bundesärztekammer anerkannte Fortbildungen zu investieren, der kann quasi den Aufzugsknopf drücken.
Lass uns das mal ganz konkret machen. Was muss ich tun, um in diesem Aufzug nach oben zu fahren und was bringt mir das am Ende wirklich in Euro auf dem Konto?
Nehmen wir mal den absoluten Klassiker, der gerade in den Hausarztpraxen extrem gefragt ist. Du investierst 360 Stunden in eine qualifizierte Weiterbildung.
360 Stunden? Okay.
Entweder zur VERA, das steht für Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis, oder zur NÄPA, der nichtärztlichen Praxisassistentin.
Sag mir beides was.
Hast du diese 360 Stunden absolviert und die Prüfung bestanden, springst du laut Tarifvertrag direkt in die Tätigkeitsgruppe V.
Gruppe V von 6?
Genau. Und das ist ein gewaltiger Sprung. Es bedeutet einen sofortigen tariflichen Aufschlag von 30% auf dein reguläres Grundgehalt.
30%?
Ja. In Zahlen für 2026 gesprochen, du landest bei etwa 4.410 Euro im Monat.
Wow. Also 30% mehr Gehalt, einfach nur, weil ich ein Zertifikat über 360 Stunden Fortbildung vorlege?
Im Grunde ja.
Hier muss ich als kritischer Beobachter aber mal einhaken und kurz die Perspektive des Praxisinhabers einnehmen.
Gerne.
Warum sollte ein Arzt oder eine Ärztin bereit sein, plötzlich fast ein Drittel mehr Lohnkosten zu stemmen? So ein Zertifikat an der Wand behandelt ja keine Patienten und druckt auch nicht automatisch Geld im Hinterzimmer.
Verständlicher Einwand.
Rechnet sich das wirtschaftlich überhaupt für die Praxis?
Das ist eine exzellente Frage und die Antwort darauf ist wirklich das absolute Kernstück der modernen Medizinökonomie.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, es rechnet sich enorm, denn dieses Zertifikat steht für delegierbare Leistungen. Eine NAPA ist nicht einfach nur eine MFA mit ein bisschen mehr theoretischem Wissen.
Sondern?
Sie übernimmt hochkomplexe, eigenständige Aufgaben, die früher ausschließlich der Arzt machen durfte.
Zum Beispiel?
Sie fährt zum Beispiel ganz eigenständig zu Hause Besuchen bei immobilen Patienten. Sie misst Blutdruck, beurteilt chronische Wunden, passt nach kurzer ärztlicher Rücksprache die Medikamentenpläne an.
Ah, okay.
Und sie managt die sogenannten Disease Management Programme, kurz DMP, für chronisch Kranke wie Diabetiker.
Das heißt, sie nimmt dem Arzt also wirklich die ganz zeitintensiven Routineaufgaben ab?
Exakt. Die Zeit des Arztes ist ja der ultimative Flaschenhals in absolut jeder Praxis.
Stimmt.
Wenn die NEPA jetzt die Hausbesuche und die Betreuung der chronisch Kranken übernimmt, kann der Arzt in der exakt gleichen Zeit deutlich mehr Akutpatienten in der Praxis behandeln oder sich eben den komplexeren Diagnosen widmen.
Was dann wiederum den Umsatz der Praxis massiv steigert.
Richtig. Die MFA verwandelt sich durch diese Spezialisierung von einer reinen Assistenzkraft zu einer eigenständigen Umsatzbringerin, die die Praxis wirtschaftlich richtig mitträgt.
Das ergibt Sinn.
Deshalb sind diese 30% Gehaltsaufschlag für den Arzt überhaupt kein Verlustgeschäft, sondern ein hochprofitables Investment in die Leistungsfähigkeit seiner Praxis.
Okay, das leuchtet total ein. Der Aufzug fährt aber sogar noch eine Etage höher, richtig? Wir haben ja noch die Gruppe 6.
Genau. Wer die ganz große Runde dreht und sich zur Betriebswirtin im Gesundheitswesen weiterbildet, da sprechen wir dann schon von rund 600 Stunden Aufwand, der landet in der allerhöchsten Tätigkeitsgruppe, der TGV.
Und was bedeutet das in Prozent?
Das bedeutet einen Gehaltsaufschlag von unglaublichen 50% auf das Grundgehalt. Damit kratzt man dann wirklich am tariflichen Maximum von knapp 4.900 Euro brutto im Monat.
Das ist echt ordentlich.
Ja. Solche Fachkräfte managen dann aber auch oft die komplette Abrechnung, das ganze Qualitätsmanagement und die Personalplanung von großen Versorgungszentren. Sie leiten quasi den Betrieb im Hintergrund, damit die Ärzte sich rein auf die Medizin konzentrieren können.
Wir sehen also, wer sich weiterbildet, der macht sich unverzichtbar und kann sein Gehalt massiv steuern.
Absolut.
Aber eine Sache an diesen Strukturen, die lässt sich irgendwie nicht durch Fortbildung lösen, jedenfalls solange man nicht bereit ist, seine Koffer zu packen und umzuziehen. Und das ist die Geografie.
Oh ja, das leidige Thema.
Wir haben in Deutschland nämlich eine regelrechte Postleitzahlenlotterie, was das Einkommen angeht.
Das regionale Gefälle ist leider nach wie vor extrem ausgeprägt.
Unsere Auswertungen zeigen da ein wirklich drastisches Bild. Eine MFA in Hamburg kommt auf einen Median von rund 3.180 Euro. Wenn exakt dieselbe MFA in Sachsen-Anhalt arbeitet, liegt sie bei etwa 2.780 Euro.
Das ist ein riesiger Unterschied.
Das sind einfach mal 400 Euro Unterschied. Jeden einzelnen Monat. Für exakt die gleiche fachliche Arbeit.
Wahnsinn.
Natürlich spielen da auch die regionalen Lebenshaltungskosten eine Rolle. Ne, Wohnung in Hamburg ist logischerweise teurer als in Magdeburg.
Klar.
Aber es liegt auch an der Dichte der großen, gut zahlenden Kliniken in den Metropolen, die das allgemeine Lohnniveau vor Ort einfach nach oben ziehen.
Das zieht den Schnitt hoch, ja.
Noch viel brisanter wird es allerdings, wenn wir die Postleitzahlen mal vergessen und über den Tellerrand der MFA hinaus auf andere medizinische Assistenzberufe schauen.
Der Quervergleich ist tatsächlich der Punkt, an dem viele große Augen machen.
Oh ja. Wenn wir die Einstiegsgehälter 2026 mal nebeneinander legen, sieht das so aus. Eine Pflegefachkraft startet bei etwa 3.200 Euro.
Mhm.
Unsere medizinische Fachangestellte, die MFA, steigt bei knapp 2.940 Euro ein. Aber jetzt wird's strukturell irgendwie seltsam.
Jetzt kommt's.
Eine zahnmedizinische Fachangestellte, die ZFA, liegt beim Einstieg bei nur etwa 2.620 Euro.
Autsch.
Und die tiermedizinische Fachangestellte, die TFA, bildet das absolute Schlusslicht mit rund 2.280 Euro.
Ja.
Warte mal, eine zahnmedizinische Fachangestellte verdient über 300 Euro weniger als eine MFA im Humanbereich.
Leider ja.
Aber die Anforderungen an die Praxishygiene, die Assistenz am Stuhl und diese hochkomplexe Abrechnung sind in einer Zahnarztpraxis doch extrem hoch. Das fühlt sich an wie eine absolute strukturelle Schieflage. Wie lässt sich dieser gewaltige Graben überhaupt erklären?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Die Antwort darauf liegt wirklich tief in der Geschichte und in der Struktur der gewerkschaftlichen Macht begründet.
Okay, erklär mal.
Es liegt schlichtweg an der Durchschlagskraft der zuständigen Gewerkschaft, dem Verband medizinischer Fachberufe, also dem VMF.
Ah, okay.
Der VMF hat in den letzten Jahren für die MFAs eine echte Verhandlungsmacht aufgebaut. Das liegt auch daran, dass das Gesundheitswesen im Humanbereich durch riesige Krankenhauskonzerne und ein extrem vernetztes System geprägt ist. Da lässt sich einfach viel besser Druck aufbauen.
Und in der Zahn- und Tiermedizin fehlt diese Struktur dann?
Völlig. Zahnarztpraxen sind oft isolierte, viel kleinere wirtschaftliche Einheiten. Obwohl Zahnärzte durch private Zusatzleistungen und Implantologie ja oft sehr hohe Umsätze generieren.
Ja, das stimmt. Da fließt viel Geld.
Genau. Aber der gewerkschaftliche Organisationsgrad der ZFAs ist traditionell sehr, sehr gering. Es gibt einfach weniger von diesen großen Leuchtturmkliniken, die als Taktgeber für die Tarife fungieren könnten.
Und bei den Tierärzten?
Noch extremer. Eine Tierarztpraxis ist oft ein winziges Kleinunternehmen mit total knappen Margen und einer sehr hohen emotionalen Bindung an den Beruf.
Man macht es für die Tiere.
Richtig. Und es ist extrem schwer, in solchen zersplitterten Kleinstrukturen flächendeckende, schlagkräftige Tarifverträge durchzusetzen und auch politisch echten Druck aufzubauen. Deshalb fallen diese Berufe gehaltstechnisch leider so stark ab.
Das erklärt die Lücke nach unten ziemlich gut. Aber wie erklärt sich denn der starke Anstieg bei den MFAs in Richtung der Pflegeberufe? Das Einstiegsgehalt der MFAs ist in den letzten Jahren ja überproportional gestiegen, oder?
Ja. Das ist eine ganz bewusste, fast schon aggressive Verteidigungsmaßnahme der Arbeitgeberseite.
Okay.
Der gesamte medizinische Sektor kämpft intern um jeden einzelnen fähigen Kopf. Die Tarifparteien der Ärzte wussten genau, wenn sie das Einstiegsgehalt der MFAs nicht massiv anheben, verlieren sie ihren kompletten Nachwuchs an die Pflegeberufe.
Wo die Einstiegsgehälter ja traditionell etwas höher liegen.
Ganz genau. Das ist im Grunde ein reiner Verdrängungswettbewerb.
Und dieser Wettbewerb fängt ja dann wahrscheinlich schon ganz früh an, nämlich bei den Ausbildungsvergütungen, oder?
Ganz genau. Die Vergütungen in der Ausbildung sind in den letzten 2 Jahren um rund 10% in die Höhe geschossen.
Wow.
Im ersten Lehrjahr liegt man jetzt bei etwa 1050 Euro. Bei den großen privaten Klinikkonzernen, die das Nachwuchsproblem längst als existenzielle Bedrohung erkannt haben, bekommen Azubis im dritten Lehrjahr sogar bis zu 1380 Euro.
Das ist mein Azubi-Gehalt?
Ja, aber das machen die Kliniken nicht aus reiner Nächstenliebe. Wer heute noch versucht, Auszubildende mit niedrigen Gehältern abzuspeisen, der bekommt schlichtweg keine einzige Bewerbungsmappe mehr auf den Schreibtisch. Der Markt verzeiht da absolut keine Knauserigkeit mehr.
Das ist wirklich ein faszinierendes Gesamtbild, das wir hier heute gezeichnet haben.
Auf jeden Fall.
Wenn wir all diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, die Tarifstrukturen und die Qualifikationswege mal betrachten, was ist die große Quintessenz für jemanden, der diese Entwicklungen verfolgt oder vielleicht selbst in diesem Bereich tätig ist? Das absolut wichtigste Takeaway ist für dich: Du bist den Gehaltsstrukturen im Jahr 2026 nicht mehr passiv ausgeliefert. Die Dynamik des Marktes hat die Verhandlungsmacht komplett auf die Seite der Fachkräfte verschoben.
So ist es.
Egal, ob du als MFA in einer ländlichen Praxis ganz bewusst den Tarifstandard einforderst, weil du genau weißt, dass die Praxis ohne dich eigentlich nicht mehr funktioniert.
Mhm.
Oder ob du den Sprung in ein großes, nach TVÖD-zahlendes Klinikum wagst. Oder ob du den mächtigsten Hebel überhaupt ansetzt, die gezielte Weiterbildung zur Pfarrer, zur NEPA oder zur Betriebswirtin, um dich zu einer unverzichtbaren, umsatzsteigernden Kraft zu machen.
Das ist der Schlüssel.
Es lohnt sich heute mehr denn je, den eigenen Arbeitsvertrag mal in die Hand zu nehmen und wirklich kritisch zu prüfen. Spiegelt die Tätigkeitsgruppe, in der ich bezahlt werde, eigentlich noch die immense Verantwortung wider, die ich jeden Tag trage?
Ein sehr guter Punkt. Und wenn wir dieses tiefgreifende Thema jetzt abschließen, möchte ich noch einen etwas größeren, durchaus unbequemen Gedanken in den Raum stellen, über den man im Nachgang vielleicht einmal nachdenken sollte.
Ich höre.
Wir sehen heute glasklar, dass die Gehälter in den Kliniken und in den großen TVÖD-Einrichtungen immer weiter und rasanter steigen, schlicht weil sie das Personal so dringend brauchen.
Ja.
Gleichzeitig sehen wir, dass die hochgradige Spezialisierung durch Weiterbildungen zwar extrem wertvoll, aber eben auch immer teurer für die Arbeitgeber wird.
Logisch.
Wenn sich diese Gehaltsspirale im Kampf um die besten Köpfe weiter so rasant nach oben dreht, werden die klassischen kleinen Hausarztpraxen auf dem flachen Land in 10 Jahren überhaupt noch wirtschaftlich existieren können?
Puh.
Oder steuern wir unausweichlich auf ein Gesundheitssystem zu, in dem sich nur noch riesige, hochkapitalisierte medizinische Großzentren und Klinikverbände dieses hochqualifizierte Personal überhaupt noch leisten können?
Ein wirklich beunruhigender Gedanke, der aber sehr deutlich macht, wie direkt das Gehalt auf dem Konto einer einzelnen Fachkraft mit der fundamentalen Struktur unserer gesamten medizinischen Versorgung verknüpft ist. Die Makroökonomie trifft hier wirklich auf den ganz normalen Praxisalltag. Danke, dass du uns heute bei dieser Entschlüsselung dieser komplexen Mechanismen begleitet hast.
Sehr gerne.
Wir hoffen, du konntest neue Perspektiven und greifbare Erkenntnisse mitnehmen. Bis zum nächsten Mal im Karrieremagazin-Podcast hier auf stellenmarkt.de.